ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Wir sind heute zu dritt im Studio, also sage ich mal Name und gucke erstmal in die eine Richtung.
Sigrid Weise.
Und?
Helmut Kolb.
Und Geburtstag?
23. Februar 1964.
Und bei Ihnen?
14. März 1964.
Gleiches Geburtsjahr.
Ja.
Mhm. Geburtsort?
Berlin.
Und ich Scheidegg im Allgäu.
West-Berlin in Ihrem Fall,
in
richtig?
In diesem Fall West-Berlin,
ist ja. Ist nicht ganz unwichtig wahrscheinlich, ne? Werden wir noch drüber sprechen. Und Scheidegg im Allgäu, ein Bergkind.
Ja, sozusagen. Ja, kann man sagen.
Okay, dann haben Sie einen ganz schönen Szenenwechsel hingelegt im Laufe Ihres Lebens.
Ja, schon ein großer Unterschied, ob man in den Bergen lebt sozusagen oder in der Großstadt Berlin.
Und dann am Elbufer viel Zeit verbringt.
Auch das.
Profession?
Künstlerin.
Ich war bis vor kurzem Immobiliengutachter und ich würde sagen, seit 4 Jahren bin ich Betreiber oder Mitbetreiber der Kultur- und Begegnungsstätte Cinema Barbie.
Und in dieser Funktion sind Sie auch heute hier bei uns. Was treibt Sie an?
Lust auf Neues, überhaupt meine Neugier.
Und bei Ihnen, Herr Kolber?
Ich denke, also es ist mein Tatendrang, vielleicht auch ein bisschen meine Ungeduld und der daraus folgende Aktionismus.
Aktionismus, aha. Treiben Sie sich auch gegenseitig an? Halten Sie sich gegenseitig auf Trab?
Ja. Definitiv, ja. Also sicher. Also wenn man so ein Projekt startet, geht das ja nur gemeinsam und ja, da geht einer vielleicht mal einen Schritt voran und dann muss der andere mitgehen.
Ja, Sie sind ja nicht nur gemeinsam Betreiber und Inhaber dieses Kinos im ländlichen Raum, sondern auch seit wie vielen Jahren miteinander verheiratet?
Verheiratet seit 94.
Ja, ich weiß das immer gar nicht so genau.
drei Jahrzehnte.
Ja, es sind 3 Jahrzehnte.
Aber
drei
Jahrzehnte. Sie kennen sich seit dem berühmten Sommer 90, über den wir gerade so viel sprechen.
Mhm. Sommer 90, kurz davor.
Genau. Ja. Ah, da wollen wir Geschichten hören. Aber erstmal der Steckbrief weiter. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Na, da bin ich gespannt.
In Tempelhof, in Berlin-Tempelhof, wo ich geboren bin und wo ich mit Helmut lebe.
Jetzt auch wieder, ne?
Wieder, genau. Also nicht durchweg. Ich habe meine Kindheit in Neukölln verbracht.
Und waren auch zwischendurch mal in London?
Ja, das war ein Austausch nach dem Meisterschüler.
Genau. Ah, genau, weil Sie ein Kunststudium hingelegt haben,
genau.
Und dann in London am Art College waren. Ja. Und bei Ihnen, wo fühlen Sie sich zu Hause, Herr Kolber?
Also definitiv auch in Tempelhof. Mhm. Ich bin jetzt mittlerweile seit 38 Jahren Berliner sozusagen oder Neuberliner. Wahlberliner, habe zunächst allerdings im Wedding gewohnt, aber bin dann zu Sigrid nach Tempelhof gezogen. Also Tempelhof ist sicherlich ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Und die andere Region, der andere Ort, das ist das Allgäu, wo ich groß geworden bin, wo ich aufgewachsen bin, wo ich zur Schule ging, wo meine Mutter noch lebt und auch meine 6 Schwestern samt Schwägern.
6 Schwestern?
Ja.
Mhm. Sind Sie der Jüngste, der Älteste oder irgendwo in der Mitte?
Exakt in der Mitte.
Oh, das war bestimmt auch spannend.
Das war auch eine spannende Erfahrung auf jeden Fall. Ja, prägend und spannend und schön.
Ich weiß, dass Sie handwerklich ganz begabt sind und ganz viel selber gemacht haben beim Wiederaufbau des Kinos in Barbie. Kommt das von da, von früher?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, ich habe da von meinen Eltern, vor allem von meinem Vater, auch handwerklich vieles mitgekriegt. Also ich durfte mich da auf vielen handwerklichen Feldern austoben oder wurde auch aufgefordert mitzumachen. Und ich glaube, da habe ich schon vieles mitgekriegt.
Ja, und dann haben Sie vorhin gesagt, ich bin aktiv. Sie haben Aktionismus gesagt, das werden wir noch erforschen, was Sie da meinen. Und Sie, Frau Weise, Sie sind die Künstlerin. Das mischt sich wahrscheinlich ganz gut, ne? Wenn einer so handwerklich kann und der andere hat die Ideen.
Ja, wobei handwerklich, glaube ich, bin ich auch nicht ganz unbegabt.
Ja, das sieht
ich
man auch.
Ich habe eine ganze Menge Werkstätten besucht während des Kunststudiums.
Ja.
Es ist nicht so, also Helmut ist sicherlich eine Spur besser als ich, aber...
Da schüttelt er den Kopf.
Nee. Oh. Auf anderen Feldern. Also ich glaube, dass wir uns eben ganz gut ergänzen.
Was sind das für Felder? Wo hat wer seine Stärken? Was war die Kunstrichtung, die Sie eingeschlagen haben, Frau Weise?
Also die freie Kunst und dann den Schwerpunkt auf Druckgrafik.
Aha, und kommt Ihnen das in irgendeiner Weise zugute, wenn Sie im Kino unterwegs sind? Und,
ja, also ich mache sehr oft, also gerade für die Sonderveranstaltungen, wenn wir mal ein Konzert spielen, mache ich dann auch das Plakat oder die Tickets.
Ja.
Muss ja dann irgendwie auch gemacht werden.
Ja?
Ja.
Okay, und wo sind Sie, wo würden Sie sagen, das ist absolut mein Revier?
Also wenn ich jetzt so an den Bereich Kunst denke. Ich würde mich jetzt nicht als Künstler bezeichnen. Ja?
So im künstlerisch-handwerklichen, im Bauen, im Machen.
Ja. Also im künstlerischen Bereich habe ich einen Schwerpunkt im Bereich der Fotografie. Das hat mich immer interessiert. Ah. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich mich in Filmen so ein bisschen ausprobiert habe. Also Super 8-Filme, ein bisschen Trickfilm und so. Aber den Bereich habe ich dann auch wieder verlassen.
Gehen wir zu der Kunst, die Sie inspiriert. Unsere nächste Steckbrieffrage wäre, welche Musik hat jüngst berührt?
Ja, also wir sind beide Fans von Frau Vorne und die Hintermänner. Das ist eine junge Band, gemischt aus Berlin, also Ost-West gemischt, meine ich damit, die jüngst bei uns zum Beginn der Sommerferien in Sachsen-Anhalt im Kino aufgetreten sind.
Aha, und was hat sie begeistert?
Die sind einfach live total toll und animieren zum Mittanzen, Mitrocken. Ich finde die super.
Ich muss ja jetzt mal sagen, das fetzt natürlich. Wenn man so einen Ort hat, wo man, wenn man Künstler trifft, die man liebt, einfach sagen kann, wir hätten da so eine Auftrittsgelegenheit und haben einen Saal mit 100 Sitzen. Willst du nicht mal zu uns kommen? Das stelle ich mir auch toll vor.
Ja, wobei die wollten am liebsten, dass wir die ganzen Sitze ausbauen. Aber das können wir nicht. Wir können nur zwei Reihen ausbauen.
Immerhin. Sie machen ja auch alles Mögliche da in ihrem Kinosaal. Nicht nur Filme vorführen.
Genau, Lesungen, Themenabende. Konzerte,
Lesungen, politisches Kabarett.
Zu denen auch Schauspieler kommen.
Richtig, genau.
Politisches Kabarett. Aha, ja. Okay. Mhm. Genau. Was kommt besonders gut an bei den Menschen in Barbie?
Mehr die Sonderveranstaltungen, kann man schon sagen, dass es mehr als der Film ist.
Ja, wenn so ein Highlight ist.
Genau, wenn so ein Highlight ist, dann ist die Bude voll.
Alles klar. Wir arbeiten uns hier Schritt für Schritt weiter. Welches Buch hat zuletzt bewegt? Herr Kolbe vielleicht? Wir hatten gerade die Musik da.
Genau, also im Mai habe ich das Buch gelesen, hatte ich mir schon lange, lange vorgenommen, von Margot Friedländer, Versuche dein Leben zu machen. Aha. Und die Margot Friedländer ist ja dann wenige Wochen später gestorben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch, denke ich, war es auch für mich. Das war ja so, dass, also dieses Motto, Versuche dein Leben zu leben, das wurde ihr ja mit auf den Weg gegeben von ihrer Mutter. Und das hat sie, glaube ich, auch dann am Leben im Endeffekt erhalten.
Wie muss man das denn verstehen, Versuche dein Leben zu leben? Was ist da für ein Gedankengebäude gemeint?
Naja, es ist dann, denke ich mal, definitiv ein Aufruf, ja, bewusst und aufrichtig und mit Sinn zu leben und wirklich ganz bewusst sein Leben zu leben. Und das heißt natürlich auch, für sein Leben zu kämpfen. Und das musste sie ja ganz intensiv machen.
Und warum resoniert das so bei Ihnen?
Na, ich denke, das ist ein Lebensmotto, das kann sich auch, oder sollte sich vielleicht auch jeder zu eigen machen, wirklich bewusst zu leben. In der heutigen Zeit, denke ich, ist es wichtiger denn je. Mhm.
Sigrid Weise und Helmut Kolb sind zu Gast bei MDR Kultur. Sie sind die Inhaber und Betreiber des historischen Kinos Cinema in Barbie. Und bei Ihnen und Ihren Mitstreitern im gemeinnützigen Verein dort, Cinema Barbie e.V., da wird in ein paar Tagen der MDR Chor zu Gast sein mit einem Konzert im Rahmen vom Sommergesang. Schön, dass Sie bei uns sind heute. Letzte Steckbrieffrage: Wie beginnt der Tag? Beginnt der für Sie beide zur gleichen Zeit beispielsweise? Sind Sie beide Früh- oder Spätaufsteher?
Eher Frühaufsteher. Ich bin Frühaufsteher.
Aha.
Und ich beginne mit etwas Sport. Qigong oder auch Rückenlastik. Das brauche ich.
Nicht schlecht. Respekt, Disziplin. Und bei Ihnen?
Na, ich komme dann ein paar Minuten oder vielleicht auch eine halbe Stunde später dann in die Küche.
Und schmeißen die Kaffeemaschine an.
Richtig, schmeiß die Kaffeemaschine
wirklich?
An.
Wirklich?
Ja,
damit sie nach dem Sport dann gleich wieder gut im Tag...
Nein, also
ich schmeiß die Kaffeemaschine an.
Stimmt. In Vorbereitung schaltet sie unsere Bezzera Magica an, die italienische Kaffeemaschine, die ein bisschen braucht. Die braucht 20 Minuten, bis sie aufgewärmt ist. Und dann ist sie bereit für mich, damit ich meinen Kaffee machen darf.
Okay. Lebensart in Berlin-Tempelhof und manchmal auch in Barbie. Wie haben Sie denn von dieser Aktion gehört, vom Sommergesang? Wie kommt es, dass der Chor zu Ihnen kommt?
Also wir hören ziemlich aktiv auf dem Weg nach Barbie von Berlin. Und da sind wir ja immer alle zwei Wochen unterwegs. MDR Kultur.
Ah ja.
So war's.
Und dann haben Sie im Auto, während draußen die Landschaft vorbeirauschte, gesagt, komm, da rufen wir mal an.
So genau, wir hatten gehört, dass der MDR-Rundfunkchor so eine Tour macht im Sommer. Und daraufhin haben wir uns dann beworben mit dem tollen Ergebnis, dass der Rundfunkchor tatsächlich bei uns auftritt.
Am 15. August ist das Konzert bei Ihnen. Was ist geplant? Wie wird der Rahmen sein?
Also es ist so, dass wir nicht genau wissen, welches Lied gut die mitbringen. Aber es werden ungefähr 30 Personen sein, die bei uns auftreten. Und wir haben vorher Tickets gedruckt, die wir bei dem sozusagen netten, hiesigen Lotto-Fee abgegeben haben. Und die sind natürlich schon alle weg,
alle schon
die Tickets.
Ja. Ja, Sie machen es im Kinosaal.
Wir machen es im Kinosaal.
Bauen Sie die ersten zwei Reihen aus oder nicht?
Wir müssen die erste Stuhlreihe wegnehmen, weil es kommen ja, ich glaube, 27 Sängerinnen und Sänger, damit da genügend Platz ist auf der Bühne und davor. Und das Ganze findet statt in unserem Format FKK. FKK steht bei uns normalerweise für Film mit Kaffee und Kuchen.
Sehr schön.
In dem Falle wäre es jetzt ein KKK, ein Konzert mit Kaffee und Kuchen.
Auch schön.
Aber jedenfalls backen die Vereinsmitglieder Kuchen, wir bereiten den Kaffee vor und dann dürfen die Gäste und natürlich auch die Sängerinnen und Sänger den Kuchen genießen, den die Vereinsmitglieder gebacken haben.
Sehr schön. Das hat der Chor auch nicht alle Tage, dass er mit Kaffee und Kuchen empfangen wird, glaube ich. Die haben auch ganz begeistert berichtet, die Sänger vom letzten Jahr, wie schön das immer war und wie herzlich die Atmosphäre ist beim Sommergesang. Wie haben Sie es denn Ihren Leuten erzählt? Wie war die Reaktion bei Ihnen im Verein, als Sie erfahren haben, die Wahl ist auf Sie gefallen?
Also ein Vereinsmitglied, der selber auch im Chor singt, der hat mir auf den Weg gegeben, bewirb dich doch mal. Ne?
Ja.
Und dann hatte ich die frohe Botschaft zu verkünden, sozusagen, dass wir schon ausgewählt wurden, weil ich mich beworben hatte.
Der aber nicht
und
im MDR-Chor singt, sondern wahrscheinlich
nicht im MDR, in einem örtlichen Chor. Genau,
Okay.
Und da war natürlich die Freude wirklich riesig.
Ja. Wie ist das denn bei Ihnen, dieses Vereinsleben? Wie funktioniert das? Wie viele Leute sind da aktiv?
Also aktiv vor Ort, das ist ganz wichtig, dass wir mit den Barbiern aktiv sind, die unterstützen uns ja ganz, ganz stark, sind wir ungefähr so 10. Da könnten wir auch noch Verstärkung gebrauchen.
Mhm.
Insgesamt sind im Chor, im Verein 31.
31 Mitglieder. Mhm. Und die helfen Ihnen und sitzen dann auch mal an der Kasse und organisieren Veranstaltungen mit? Oder wie ist die Aufgabenverteilung?
Genau, also Getränke geben wir ja aus. Mhm. Und gerade beim FKK ist es so, dass wir natürlich mit dem Kuchen da auch angewiesen sind. Dann, wenn Tickets gedruckt werden für Konzerte, müssen die natürlich auch dementsprechend kontrolliert werden. Die Künstler müssen versorgt werden. Also es gibt genügend Aufgaben, gerade insbesondere, wenn es große Veranstaltungen sind.
Ja.
Aber wir können, wie gesagt, wir sind 10. Das ist nicht ganz so viel aktiv. Ne? 30 Mitglieder, das sind ja zum Teil Sponsoren in dem Sinne oder Mitglieder.
Die den Verein durch Mitgliedschaft unterstützen,
genau.
Ist ja klar.
Aber die sind nicht vor Ort.
Nicht aktiv unbedingt, nicht vor Ort, verstehe. Nähern wir uns doch mal dem Ort Barbie am linken Ufer der Elbe im Salzlandkreis. 7800 Einwohner hat Wikipedia mir verraten. Und da in der Innenstadt, so eingebaut in die historische Bebauung, offenbar, ein Kino von 1912. Das Kino, das unser Chor da jetzt sehen wird, das ist ganz schick gestrichen und da gibt es den roten Vorhang und eine gepflegte Holzvertäfelung, habe ich gesehen auf den Fotos. Aber das muss ja ganz anders gewesen sein als das Haus, das Sie da mal vorgefunden haben, 2018, nach 30 Jahren Leerstand. Wie war das denn?
Naja, es war so, als wir zum ersten Mal in unserem Leben nach Barbie kamen, sind wir die Goethestraße entlang gelaufen und dort ist ja, wie Sie sagen, das Kino eingebaut mit einer ganz tollen jugendstiligen Fassade, mit dem Schriftzug Cinema. Das macht einen total tollen Eindruck, ja. Und es kam ja dann später dazu, dass wir im Rahmen einer privaten Versteigerung da tatsächlich mitgesteigert haben und wir haben das Kino nicht von innen gesehen zu dem Zeitpunkt.
Ach, Sie wussten gar nicht, wie der Zustand ist?
Nein, also wir haben in dem Sinne tatsächlich die Katze im Sack gekauft und dann gab es erstmal ein böses Erwachen, als wir dann zum ersten Mal den Kinosaal von innen gesehen haben, weil die Dachdeckung, die war undicht, es regnete also wahrscheinlich jetzt dann schon wieder jahrelang dadurch. Der Boden war aufgeweicht und es war wirklich ein ganz, ganz trauriges Bild.
Da muss ich jetzt nochmal, wie kommt man denn zu der Entscheidung, wir ersteigern jetzt ein Kino, ohne das von innen gesehen zu haben. In was für einer Verfassung waren Sie denn beide, um so eine Entscheidung zu treffen damals?
Also ich würde sagen, dass wir wirklich offen waren für ein neues Projekt.
Ganz offenbar.
Und wir waren auch fasziniert von diesem Bild. Also es hatte so ein bisschen was Cinema Paradiso in diesem Prospekt, was Helmut mir ja gezeigt hat. Und haben gesagt, wir gucken uns das mal an. Und das Erwachen kam ja dann etwas später, als wir da mit unseren Söhnen drin standen im Gebäude.
Woher kam die Offenheit in dieser Situation? Was für eine Lebensphase war das, dass Sie sagen konnten, das machen wir jetzt. Wir wohnen in Tempelhof und fahren alle 2 Wochen und renovieren dann Haus und bauen in Barbie was auf?
Also es ist so, dass wir uns das ja noch nicht richtig vorgestellt haben, was da dann alles dranhängt.
Ja.
Es war einfach diese Möglichkeit, etwas wieder instand zu setzen. Das würde ich sagen, erst der erste Gedankengang.
So eine Rettung.
So eine Art Rettung, ja. Oder irgendwie auch was für ein neues Bundesländer zu tun, kann man schon so sagen.
Ach so.
Ja?
Mhm.
Ja? Und dann kam ja erst der zweite Schritt, die Gründung eines Vereins, nachdem das so fast geschafft war, kurz vor Corona-Zeit. Und dann stellte sich so heraus, was muss man da alles mitbringen?
Ja.
Was braucht man eigentlich, um so einen Betrieb am Leben zu erhalten?
Ja. Zunächst mal, um überhaupt dieses Haus aufzubauen. Herr Kolb, Sie waren ja Immobiliengutachter.
Gutachter.
Ja, genau. Sie sind also eigentlich ein Experte. Da wird Ihnen ja sicherlich die Berufserfahrung irgendwie auch geholfen haben.
Auf jeden Fall. Aber um vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, was Sie jetzt gerade ansprachen. Wie kommt man darauf, eine Immobilie zu ersteigern, die man nicht gesehen hat? Da muss man sagen, da habe ich praktisch gegen Berufsgrundsätze verstoßen.
Ja.
Weil zum Berufsgrundsatz eines Gutachters gehört, dass man die Immobilie, die man bewertet, wirklich von der Pike auf sich vornimmt und besichtigt vor allem.
Ja, ja.
Was
und zur Not Putz abschlägt und guckt, wie es die Grundsubstanz und Fundamente freilegt.
Genau. Und genau das haben wir nicht vorgenommen. Das war natürlich naiv. Im Endeffekt hatte das aber wahrscheinlich den Vorteil, dass wir da überhaupt zugeschlagen haben. Weil ich glaube, wenn wir das vorher gewusst hätten, so im Nachhinein würde ich sagen, hätten wir vielleicht doch die Finger davon gelassen.
Ah, verstehe.
Da bin ich sehr sicher, dass wir davon die Finger gelassen hätten, weil der Aufwand, das zu managen, war doch sehr groß.
So konnte sich da nicht so viel hässliche Realität dem Traum in den Weg stellen. Das kann ja manchmal auch ganz praktisch sein. Und jetzt sind Sie dahin gekommen, dass Sie tatsächlich Kinobetreiber sind. Wie müssen wir, um eine Ahnung von dieser Renovierung zu bekommen, das sind ja immer ganz tolle Lebens- und Rettungsgeschichten, solche Wiederbelebungsgeschichten, aber immer erst, wenn sie durch sind, dann so im Rückblick. Ne? Am Anfang, wenn man freilegt, da jagt ja ein Schock den anderen. Sie haben schon gesagt, da hat es reingeregnet. Wir haben gesehen, das Dach war undicht. Was war der größte Schock?
Also für uns, würde ich sagen, war der größte Schock, als wir erfahren haben von verschiedenen Leuten vor Ort, dass es keinen zweiten Fluchtweg gibt. Und ein öffentliches Gebäude ohne zweiten Fluchtweg funktioniert nicht. Das durfte man niemals eröffnen.
Ah.
Und es hat der Verkäufer uns gegenüber auch verschwiegen. Und so mussten wir halt nach einer Lösung finden, dass wir da irgendwie einen zweiten Fluchtweg realisieren können.
Sie aber offensichtlich gefunden.
Das war schwierig im Endeffekt. Also es war vermeintlich schwierig, weil natürlich haben wir dann mit den Nachbarn gesprochen, versucht, darüber was zu realisieren. Aber im Endeffekt liegt ja das Einfache manchmal doch sehr nahe. Und das war in dem Fall tatsächlich so, dass nur durch die Teilung des Foyers und damit der Schaffung von 2 unabhängigen Aus- und Eingängen war eigentlich das Thema erledigt. Also war eine ganz simple Maßnahme.
Und man muss dazu sagen, es war seine Idee, überhaupt dieses Mittelstück sozusagen zu setzen. Und es war so toll, weil auch vor uns sind verschiedene Leute da schon mal dran gewesen und die haben immer nicht geschafft, diese Problematik zu lösen.
Verstehe. Mhm. Was war denn im Zuge der Renovierung die größte Entdeckung? Weil auch das gibt es ja oft, dass man dann wie so Archäologe unterwegs ist und plötzlich knöcheltief in Geschichte steht. Ist Ihnen sowas passiert?
Das Kino war zwar sehr voll, kann man sagen, gemüllt, aber nicht mit wirklich sehr viel alten Dingen. Das war da schon vorher weggenommen worden, muss man sagen. Mhm. Wir haben alte Wandbeschriftungen, Ausgang, Eingang gefunden. Aber der Innenteil ist in den Anfang 80er Jahren, ne?
So Ende der 70er Jahre.
Schon mal vollkommen überformt worden von der DDR.
Standen die alten Projektoren noch drin?
Die alten Projektoren, die gibt es noch tatsächlich, ja.
Nutzen Sie die noch?
Nee, die nutzen wir nicht. Also es gibt 2 Modell Dresden-Projektoren, die dann auch drinstehen. Ganz tolle, große Maschinen. Das ist auch toll, wenn wir zum Beispiel Schülergruppen durchführen, denen zeigen wir den Vorführraum und können auch die frühe Filmtechnik erklären an diesen tollen Projektoren. Aber die funktionieren nicht. Es gibt noch einen funktionstüchtigen analogen Projektor. Ansonsten zeigen wir Filme digital.
Sind Sie denn lange die Fremden geblieben, als Sie angefangen haben damit? 2018 haben Sie es entdeckt und dann ersteigert wann? Wie viel später?
Wenige Wochen später.
Wenige Wochen später. Ja. Wow. Und haben die Barbier ja das gleich verstanden, was sie da mit dem Haus wollen? Oder hat es ein bisschen gedauert?
Eigentlich hat es nicht gedauert. weil wir haben dann vor Ort gesagt, okay, nachdem diese Frage aus der Welt war, behalten wir das oder behalten wir das nicht? Und dann gesagt haben, jetzt machen wir jetzt erstmal und haben uns praktisch unsere Arbeitskleidung angezogen und gemacht und immer die Türen offen gelassen. Ah. Und da hat natürlich der ein oder andere mal reingeguckt, was passiert denn da? Sind das jetzt irgendwie welche Wessis, die da mit spekulieren oder wie auch immer? Aber die haben gesehen, dass wir nur schuften. Und dann kamen auch Freunde aus Berlin, die haben uns geholfen. Also wir haben viel Glück gehabt in der Zeit, dass dann auch in Barbie Unterstützung kam von den Nachbarn, die haben dann auch mitgemacht und dementsprechend ist das dann auch ein toller gemeinsamer Verein geworden.
Gab es eine Anbindung an die Stadtgesellschaft und wie war es im privaten Umfeld, so in der Familie, im Freundeskreis? Haben da die Leute auch gesagt, wow, oder gab es auch das Gegenteil?
Jetzt in unserem Freundeskreis?
Oder in der Familie?
In der Familie. Also als wir das erste Mal mit den Jungs dann vor Ort waren.
Sie haben drei Söhne.
Wir haben drei Söhne. Da kam dann der Spruch, warum habt ihr das gemacht? Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Aber vielleicht war das auch nicht so ganz ernst gemeint. Jedenfalls haben sie uns schon ein wenig für verrückt erklärt, weil als man dann sah, wie das Kino ausschaut, da wurde einem natürlich bewusst, was jetzt alles so bevorsteht. Ja. Später haben sie das natürlich unterstützt und ja, gibt ja da auch einen Handwerker unter den Söhnen, die dann auch wirklich, oder er hat dann auch viel mitgeholfen.
Das heißt, das hat sich nicht erfüllt, wir wollen damit nichts zu tun haben.
Nee.
Im Gegenteil, die haben mitgeholfen.
Ja, sie da waren, ja.
Sie studieren ja in verschiedenen Städten in Westdeutschland und entsprechend sind sie relativ selten in Barbie. Mhm.
Sigrid Weise und Helmut Kolb zu Gast bei MDR Kultur, Betreiber des Kinos Cinema in Barbie. Und bevor wir gleich ein Stückchen Filmmusik hier hören von Ennio Morricone, wo stehen Sie mit dem Projekt? Sie haben ja schon viel Kraft investiert, Sie sind gut auf dem Weg. Was würden Sie sagen, was haben wir erreicht mit diesem Ort? Ist das jetzt die Vision, die wir hatten, als wir es eröffnet haben, oder fehlt noch ein wichtiger Meilenstein?
Frau Weise. Was fehlt, ist wirklich die Heizung. Die haben wir nämlich nicht. Wir können praktisch von Anfang April bis Ende Oktober nur aufmachen, weil das also kostentechnisch einfach nicht zu machen ist.
Verstehe.
Elektrisch zu heizen. Hm. Das ist ein großes Projekt, was nächstes Jahr hoffentlich mit einer Förderung kommt.
MDR Kultur trifft Sigrid Weise und Helmut Kolb.
Thank you.
Musik aus Nuovo Cinema Paradiso, da sind wir wieder. Und auch noch das Liebesthema. Hat die Musik eine Bedeutung für Sie oder der Film?
Der Film hat eine Bedeutung, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass ich bei der Versteigerung dieses Bild von diesem schönen Kino gesehen habe und mich total darin verliebt habe.
Ja, das will ich mir in mein Leben holen, so einen Ort.
Ja, holen, also einfach damit was zu machen.
Okay, ja. Und Liebesthema, wie war das bei Ihnen? Sie haben sich kennengelernt in den Vorwende- oder Wendejahren in Berlin im Rahmen des Studiums, ist das richtig?
Genau. Das stimmt, ja.
Ja, an welcher Hochschule?
Im Endeffekt an der TU Berlin, Technische Universität Berlin,
ja,
wo ich Geografie, Geologie und internationale Agrarentwicklung studiert habe. Und Sigrid hat an der UdK, an der HDK damals studiert und an der TU Berlin eben auch Geografie.
Ah, im Bereich Geografie gab es die Connection zwischen Ihnen beiden. Herr Kolb, Sie sind aus Freiburg nach Berlin gegangen, haben in Freiburg erstmal angefangen zu studieren damals. Was hat Sie da weggezogen? Hat die große Stadt gerufen?
Ja, im Endeffekt war das so. Also Freiburg ist ja wirklich eine sehr, sehr lebenswerte Stadt, eine ganz tolle Stadt, politisch auch so auf meiner Wellenlänge. Aber nach diesen 2 Jahren, also ich habe das Grundstudium dort absolviert.
Und warum, wie ist das politisch in Freiburg? Was ist da auf Ihre Wellenlänge?
Also zu dem Zeitpunkt wurde Freiburg als Klein-Berlin bezeichnet. So, ja. Es gab eine linke Szene, es gab auch eine Punkbewegung und es war sehr rührig und man konnte da wahnsinnig viel unternehmen.
Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich muss eine kurze Klärung machen. Das hätte man ja Freiburg möglicherweise so nicht zugetraut.
Ja, das stimmt.
Aber es war tatsächlich
zu dem Zeitpunkt so. Und auf der anderen Seite gab es auf den Müllautos in Freiburg den Spruch, Freiburg in der Stadt super ist und glatt, also sauber und glatt und geleckt, und das war mir dann irgendwie zu bieder und ich wollte eine größere Stadt, ich wollte eine Großstadt und außer Berlin und München kannte ich nichts und ich wollte nicht nach München und so blieb dann praktisch Berlin übrig.
Und das war wann genau?
Das war 1987.
87. Mhm. Und dann haben Sie in Berlin die große Veränderung mitbekommen.
Ja,
genau. Haben Sie das schon gemeinsam erlebt?
Das haben wir gemeinsam erlebt, ja.
Ja, wie erinnern Sie denn diese Jahre?
Ja, die waren natürlich geprägt von ganz großen Veränderungen. Wir konnten nach Ostberlin, konnten das Umland kennenlernen, haben auch zusammen gefilmt ein bisschen. Ne?
Weil Sie das festhalten wollten, was Sie dokumentieren?
Ja, so ein bisschen, leider zu wenig, muss man sagen. Also eher so ein bisschen auch das experimentelle Super 8 war einfach spannend. Aber man hätte noch viel, viel mehr dokumentieren sollen im Nachhinein.
Und dann sind Sie ins Umland, vorher dieses Inseldasein in Berlin, wir haben vorhin schon gesagt, Sie sind in Tempelhof geboren, Neukölln gab es und dann wieder Tempelhof. Und dann war man neugierig auf das, was hier
gemacht wurde. Wobei das auch bei mir noch so ein bisschen anders war. Also meine Familie hatte Beziehungen zu Teilen von Brandenburg, bei Strausberg da in der Nähe. Habe ich alte Leutchen relativ häufig besucht und das habe ich dann auch wieder auch mit Helmut gemacht, jahrelang. Also auch da gab es sozusagen eine Ost-West-Beziehung.
Ging das denn damals schon bis Barbie, Ihre Erkundungen?
Also bis Barbie nicht. Also Barbie habe ich dann wirklich erst 2018 kennengelernt. Aber es gab Verbindungen zum Beispiel nach Schönebeck und dann später Magdeburg, wo ein Schulfreund von mir hingezogen ist und seither dort arbeitet.
Das heißt, Sie hatten so einen Eindruck von der Region. Hat Barbie den Eindruck dann, als Sie dann mal da waren, auch erfüllt? Oder war Barbie anders als der Rest vom nördlichen Sachsen-Anhalt?
Also groß andere Orte kannte ich ja nicht. Ne? Und als wir dann nach Barbie kamen, waren wir ja sehr, sehr, sehr positiv angetan. Ja, also Barbie hat uns empfangen als eine bunte Stadt, nicht so das Grau, was man teilweise bis heute in manchen Städten noch erlebt, wo ja viele Häuser nach wie vor leer stehen und am Verfallen sind. Und Barbie hat da wirklich ein ganz anderes Bild vermittelt. Also ein ganz positives, optimistisches Bild.
Ja. Und das heißt, es gibt in Barbie auch kulturtragende Schichten. Sind es die Barbier, die zu Ihnen ins Kino kommen oder kommen auch mal Leute aus Berlin beispielsweise?
Also überwiegend sind es Barbier, würde ich sagen, und aus den angrenzenden Ortschaften und Städten. bei größeren Sonderveranstaltungen kommen auch ein paar Berliner auf jeden Fall.
Mhm. Sie sind jetzt im Ruhestand, Herr Kolb. Frau Weise, Sie sind noch sehr aktiv. Ist das eher so ein Spagat, wenn Sie in Ihrer künstlerischen, als freischaffende Künstlerin arbeiten, in Ihrer künstlerischen Seite leben und dann auf der anderen Seite alle zwei Wochen in Barbie Kinobetreiberin sind? Oder ist das was, was sich eher gegenseitig befruchtet?
Einerseits, andererseits. Also ich würde sagen, der Spagat ist größer, den ich da habe. Also sprich, meine künstlerische Tätigkeit hat darunter gelitten, in dem Sinne, dass ich nicht mehr ganz so aktiv da bin, was ich aber gerne ändern würde etwas, muss ich ehrlich zugeben. Ich interessiere mich historisch für den, also oder wir interessieren uns historisch auch für den Vorbesitzer des Kinos, das ist der Hugo Hirsch gewesen und vielleicht lässt sich da auch nochmal ein Kunstprojekt draus starten.
Was ist da für eine Geschichte dahinter?
Ja, also 1912 ist das Kino entstanden und das hat ein Klempnermeister Sohn, also selber Klempnermeister, Hugo Hirsch, gebaut und der hat das Kino betrieben. Mutig.
Ein kinobegeisterter Klempnermeister.
Ist schon verrückt.
Ja, wirklich. Was gibt es für eine Geschichte über ihn zu erzählen, die Sie sagen, das kann man auch künstlerisch weiterverarbeiten?
In der Recherche hat sich ja ergeben, dass wir gar nicht so viel Material finden über ihn. Das, was wir gefunden haben, ist zum Teil falsch. Der Stolperstein in Schönebeck, Salzem, ist nicht korrekt ausgeführt.
Das heißt, er kommt aus einer jüdischen Familie. Es
genau.
gibt einen Stolperstein und da haben sie entdeckt, wurde falsch recherchiert. Mhm. Ja, oder? Aha.
Ja. Und wir haben ein bisschen gesucht über ihn, ne? Sozusagen in verschiedenen Archiven, aber wir finden wenig oder fast kein Bildmaterial. Entweder vom Kino oder auch vom Kino auch nicht und auch von der Person.
Also wir haben angefangen zu recherchieren, sind wirklich auf einige Dokumente gestoßen, wo sich dann halt herausgestellt hat, was Sigrid jetzt eben gerade meinte, dass bestimmte Informationen auf dem Stolperstein nicht richtig sind. Unsere Recherche geht aber weiter. Wir waren gestern in der Universitätsbibliothek in Halle, wollten dort eigentlich Zeitungen uns anschauen, die Barbier Zeitung. Da haben wir dann aber doch erfahren, dass wir uns erstmal anmelden müssen. Also ganz so spontan ging das dann leider nicht. Aber jedenfalls wollen wir unsere Recherchen fortführen, um mehr zu erfahren über Hugo Hirsch, beziehungsweise auch, was er in diesen Jahren alles gezeigt hat zum Beispiel. Ja. Auch.
Weiß man, wie er gestorben ist?
Ja. Also ja, man weiß es, er ist eines natürlichen Todes gestorben. Er hat die Nazi-Zeit überlebt in Bad Salzuflen und konnte sich da praktisch verstecken. Er war ja verheiratet mit einer Protestantin, das hat ihm sicherlich auch das Leben gerettet.
Aha.
Und er ist dann 1959 oder 1960 gestorben.
Und wie ging es mit dem Kino weiter? Was wissen Sie denn über die Geschichte dieses Kinos? Was sind denn da so wichtige Meilensteine? Wie hat dieses Kino die Zeiten überdauert?
Ja, 1933 ist es ihm sozusagen weggenommen worden und er musste es verkaufen. Und nach dem Krieg ist er zwar gefragt worden, was wir wohl erfahren haben, aber hat dann ausgeschlagen und das ist dann in Volkseigentum übergegangen nach ein paar Jahren.
1953 gab es ja dann die Enteignung der Kinos. Es ging in Volkseigentum über und war dann in verschiedenen Rechtskonstellationen sozusagen oder hat die DDR-Zeit dann überdauert bis 89 und dann fiel das in die Hand der Treuhand, die den Auftrag hatte, dann dieses Volkseigentum zu privatisieren.
Wie ging es dem Kino denn da?
Schlecht.
Was ist passiert?
Schlecht. Also es gab wohl 1990, so wurde uns mitgeteilt, nochmal den Versuch, das Kino zum Leben zu erwecken. Das war aber nur eine kurze Episode. Da wurden wohl Soft-Pornofilme gezeigt. Das war die Zeit, als Videokassetten irgendwie en vogue waren. Und dann war natürlich das auch Geschichte mit dem Kino. Ne? Und seit diesem Zeitpunkt stand es dann leer, quasi bis 2018.
Bis Sie kamen?
Ja.
Mhm. Wow.
Beziehungsweise es war noch, es gab auch schon Menschen vor uns, die sich dran versucht haben, aber die sind gescheitert.
Der zweite Fluchtweg.
Genau. Zum Beispiel, genau.
Ja, gab es Vandalismus? Hat sich die Jugendszene das irgendwie zu eigen gemacht?
Erstaunlicherweise nicht, erfreulicherweise nicht, tatsächlich nicht. Mhm. Es gab keinen Vandalismus.
Also die Stuhlreihen, die wir dort haben, sind wirklich das Älteste, würde ich sagen, was wir da bis auf die Wandmalereien haben. Also wir wissen nicht ganz genau, wann sie sind, aber es sind 7 Stuhlreihen, 70 Personen sozusagen vorhanden. Nur 2 mussten wir entfernen, weil es ja durchgeregnet hatte.
Ja.
Aber nicht durch Vandalismus.
Nee. Aha. Also das historische Mobiliar ist noch drin. Wie viel haben Sie denn sonst verändert im Kino?
Ja, es war hellgelb, muss man sagen. Und das ist ja für eine sozusagen Filmvorführung nicht unbedingt das Optimalste. Ich denke, dass es vielleicht auch noch für Jugendweihen oder ähnlichen Sachen benutzt wurde, weil es ja auch eine kleine Bühne bekommen hat Ende der 70er. Und wir haben das dann mit Hilfe von Freunden, wir kennen einen Akustiker im Freundeskreis, und er hat uns gesagt, wir müssen was akustisch machen. Wir können da nicht mit Platten an der Wand leben, dann haben wir da gar nichts von einem Film oder auch von einem Konzert und haben dann da viele, viele Akustikplatten hergestellt. Aha. Und dunkel ist es jetzt.
An Decken und Wände, sodass der Sound ein bisschen gedämpfter ist, nicht so viel Echo vermutlich. Ja?
Genau, und so. Der MDR-Chor wird sicherlich sagen, dass es gut ist.
Da werden wir mal nachfragen. Und dann haben sie es neu gestrichen, dunkel habe ich jetzt gehört. Und das ist ja dann oft auch so eine Latexfarbe gewesen, was da so an den Wänden war und hat nicht so eine gemütliche Atmosphäre. Wie haben sie es geschafft, jetzt da auch... Weil wenn ich die Bilder sehe, ich finde so das Licht, der rote Vorhang, die dunklen Farben, es wirkt so heimelig. Ja?
Wir haben zum Beispiel eine Umfrage bei den Barbier und auch sozial gemacht, sozialen Medien gemacht. Welche Farbe soll der Vorhang bekommen?
Ah, clever.
Rot. Klar. Also es gerade stand blau, gold und rot zur Auswahl.
So haben Sie die Leute auch mit einbezogen. Mhm. Mhm. Haben Sie gut gemacht, haben Sie die Stadtgesellschaft für sich ein bisschen gewonnen. Wenn Sie jetzt Programm machen, wer entscheidet denn, was gespielt wird?
Also es gibt einen Ideenspeicher. Jedes Vereinsmitglied kann dort seine Ideen mit einbringen. Und dann muss man mal gucken, man muss ja das Programm teilweise Monate oder teilweise ein Jahr im Vorlauf durchplanen. Also sicherlich jetzt nicht jeden einzelnen Termin, aber so die größeren Highlights oder so, die haben eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten. Und also es gibt selbstverständlich einmal im Jahr eine große Mitgliederversammlung und informell eigentlich bei jedem Termin vor Ort, dass man sich dann nochmal abspricht, wenn bestimmte Programmpunkte noch nicht festgelegt sind, dann wird dann darüber diskutiert, wie man das am besten macht.
Mhm. Und so. Basisdemokratisch. Vereinsbasisdemokratisch.
Ja, man muss natürlich da auch mal sagen, finanziell müssen wir auch immer ein bisschen den Überblick behalten.
Ja.
Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt jeder Vorschlag dann sofort umgesetzt werden kann.
Das ist nämlich
schon
auch ein Spagat, dass man gucken muss, was können wir machen.
Ja, genau.
Sie sind mehrfach preisgekrönt worden für die Arbeit, die Sie da machen. Unter anderem haben Sie den Programmpreis der DEFA-Stiftung bekommen 2024 und den Anerkennungspreis beim Demografiepreis des Landes Sachsen-Anhalt. Auf den DEFA-Preis geschaut, wie wichtig ist denn dieses filmische Erbe für dieses Kino?
Also DEFA spielt bei uns durchaus eine relevante Größe. Also es ist unser Wunsch, unser Anspruch, dieses DEFA-Filmerbe sozusagen auch weiter zu vermitteln in unserem Kino. Das können wir nicht jede zweite Woche oder so machen, sondern ich würde sagen, im Jahr sind es vielleicht so 4 DEFA-Filme, die wir zeigen. Teilweise auch eingebettet in, sagen wir, ein umfangreicheres Format, wie beispielsweise das Schäferstündchen, ja, wo der Alexander Schäfer zu uns kommt, wo wir gemeinsam mit ihm einen DEFA-Film aussuchen.
Wer ist das?
Alexander G. Schäfer ist der Sohn von Gerd Schäfer.
Mhm. Mhm.
Also ein bekannter Schauspieler, der in vielen DEFA-Filmen mitgewirkt hat.
Mhm.
Und gemeinsam suchen wir uns dann einen DEFA-Film aus. Und der Alex Schäfer, der fragt dann eben bei Schauspielern oder Schauspielerinnen nach, ob sie... Also die in dem Film mitgewirkt haben.
Aha,
ob sie dann,
der nutzt seine Connections für
jawohl,
sie. Ja,
genau, genau. Und dann sind es immer sehr, sehr eindrückliche Abende.
Wann ist das nächste Schäferstündchen?
Das findet statt im Oktober. Und was wir da zeigen werden, ist ja quasi ein Musikfilm, also eine Operettenverfilmung, Orpheus in der Unterwelt, mit Dorit Gäbler.
Wir haben jetzt Musik aus einem beliebten, in Ost- und West preisgekrönten DEFA-Film von 1980 hier, nämlich Solo Sunny. Ich weiß, Sie lieben das Cover von Frau Vorne und die Hintermänner, das haben Sie vorhin schon erwähnt, aber wir haben jetzt das Original von Regine Doberschütz.
Blue, the dawn is growing blue. A dream is coming true when you will come my way some sweet day. Red, the sun is rising red, and all my love you'll get when you will come and stay someday.
Let me sing that song of the golden girls and the men so strong. Merry old song. When everybody else is gone, of the golden girls and the men so strong, that old song. Green, the grass is growing green, and in my dream I've seen a snug nest in the hay. Some sweet day.
MDR Kultur trifft heute Sigrid Weise und Helmut Kolb, Inhaber und Betreiber des historischen Kinos Cinema in Barbie. Und ein DEFA-Film ist auch eins der nächsten großen Highlights bei Ihnen. Am 15.8. kommt erstmal der MDR-Rundfunkchor zum Sommergesang. Und dann, Frau Weise?
Dann am nächsten Tag zeigen wir Heißer Sommer.
Haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Genau. Und das ist warum was ganz Besonderes, Herr Kolb?
Es ist was Besonderes, weil es gibt eine Kombination. Zwei Wochen später findet sich dann Thomas Naczynski mit seiner Partnerin Christine Dehn bei uns ein und sie plaudern dann über, ja, wie der Film entstanden ist. Und Thomas Naczynski hat ja mit seinem Vater die Filmmusik für Heißer Sommer komponiert.
War das schwierig, die zu überzeugen, dass die zu Ihnen kommen?
Wir hatten Kontakt zu dem Agenten von Thomas Naczynski und auch von der Gruppe MTS, die auch noch im Oktober kommen wird.
Haben Sie da Ihre Schäfer-Connection für genutzt?
Es war in dem Falle nicht die Schäfer-Connection, sondern es war tatsächlich so, wir hatten ja im vergangenen Jahr den DEFA-Filmpreis bekommen. Darüber gab es auch eine kleine Reportage oder Veröffentlichungen. Auch der MDR hat darüber berichtet. Und daraufhin wurden wir angefragt, ob es nicht möglich wäre, bei uns auch aufzutreten. Also ja. Das betrifft sowohl Thomas Naczynski als auch die Gruppe MTS.
4 Jahre betreiben Sie das Kino jetzt und haben Bekanntheit erlangt, offensichtlich in einem ganz kleinen Rahmen bisher schon. Mal sehen, wo es noch hingeht. Wo soll es denn hingehen? Wir sind da, also, wo wir sein wollen. Wenn die Heizung kommt, dann haben wir, was wir brauchen.
Ich glaube, das ist schon ganz toll, wie das jetzt mittlerweile läuft. Das ist etabliert. Auch eine gewisse Routine ist da mittlerweile eingetreten.
Doch, ja.
Manchmal denkt man auch schon ein bisschen größer. Also manchmal wünscht man sich, dass vielleicht noch bekanntere Künstler oder Musiker auftreten werden. Wir sind im Moment gerade auch dabei, das Programm für nächstes Jahr schon in Teilen oder bestimmte Pflöcke einzurahmen. So wird im nächsten Jahr Ulla Meinecke bei uns auftreten, da sind wir gerade dran. Und ja, viele andere.
Lesung, ne?
Genau, Lesung mit Annette Gröschner. Es
ist schön, wie Sie sich immer zwischendurch angucken und so voneinander checken. Will der andere noch was sagen? Hat er noch was? Hat sie noch was? Es scheint gut zu funktionieren. Können Sie sich das als Lebensentwurf denn vorstellen, weiterhin dieses Pendeln zwischen Berlin und Barbie?
Ja, also ich kann mir das schon vorstellen. Ich fände es natürlich schön, wenn es noch mehr Verstärkung in der Basisstammschaft sozusagen in Barbie für den Verein käme.
Ja, ja. Genau. Mhm. Wenn die Berlin bei Ihnen anrufen würde, es gibt ja da ganz große Vorhaben in der Politik, die sagen, wir müssen Kultur im ländlichen Raum oder in den verschiedenen ländlichen Räumen stärken. Wir müssen uns was einfallen lassen. Das ist wichtig auch für die Demokratie und den Zusammenhalt in unserem Land, für die Narrative, die Identität, die Leute, die mit ihrer Region verbunden bleiben müssen. Das geht nicht ohne Kultur. Ist ein ganz großer Strang politischen Denkens, würde ich sagen, gerade so in den letzten vielleicht 10 Jahren. Wenn die Sie anrufen und sagen, ihr habt es erfolgreich gemacht, worauf müssen wir genau achten, damit sowas funktioniert? Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, es ist ganz wichtig, dass man natürlich die Leute vor Ort mit einbindet, ihnen praktisch auch die Möglichkeit gibt, selber aktiv zu werden. Und ja, so ein Projekt dient immer auch der, also wir sind auch Brückenbauer, denke ich, oder so ist es unser Wunsch, dass man halt auch verschiedene Standpunkte irgendwie zusammenbringt, dass man diskutiert, auch wenn die Meinungen vielleicht auseinandergehen. Und so, also das Thema Brückenbauer, so verstehen wir uns ja, indem wir zum Beispiel das Thema Ost und West zusammenbringen, dass man unterschiedliche Generationen zusammenbringt. Und es ist uns ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht ein Kino im herkömmlichen Sinne sind, sondern wir verstehen uns wirklich als Kultur- und Begegnungsstätte, wo die Leute zusammenkommen, diskutieren, aber auch viel Spaß haben. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm.
Wer sind Ihre wichtigsten Mitstreiter im Verein? Gibt es jemanden, den Sie rausheben wollen, wo Sie sagen würden, wenn wir ihn oder sie nicht hätten?
Ja, dann da würde ich gerne eine Antwort drauf geben. Das ist ein Vereinsmitglied, der leider verstorben ist. Das war die wichtigste Stütze, Hans Fischer. Mhm. Wir sollten mal überlegen, ob man das Kino nicht später mal Hans Fischer widmet oder den Namen dort vergibt. Das war eine ganz, ganz wichtige Stütze. Also es war ein Nachbar, der uns mit seiner Arbeitskraft unterstützt hat, aber auch mental. Und es ist ein Freund geworden, ganz wichtiger Freund.
Danke, dass Sie bei uns waren heute und uns erzählt haben von sich und Ihrer Arbeit und der Ihrer Mitstreiter Sigrid Weise und Helmut Kolb vom Kino Cinema in Barbie. Viel Erfolg für die Arbeit und ein ganz wunderbares Erlebnis wünsche ich jetzt dann erstmal mit dem nächsten großen Event am 15. August, wenn der MDR Rundfunk kurz zum Sommergesang zu Ihnen kommt.
Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder. Und in der kommenden Woche wird Johannes Beleites hier zu Gast sein, der Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im 35. Jahr der Deutschen Einheit. Da werden wir ihn zu seiner Aufgabe befragen und natürlich auch über seinen Sommer 90. Alle Sendungen MDR Kultur trifft sind nachzuhören unter mdrkultur.de und in der ARD Audiothek. Im Radio immer am Samstag und am Mittwoch in der Wiederholung 20 Uhr.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.